Die Grafiken, die im Gespräch erwähnt werden, können Sie auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Aber eine Anlagestrategie auf solchen geopolitischen Geschichten aufzubauen, die sehr komplex sind, ja, ist sehr schwierig. Also wir haben weniger Inflationsschub als vor 4 Jahren und wir haben ein höheres Renditeniveau. Deswegen ist nicht zu befürchten, dass Anleihen wie damals zweistellig im Wert verlieren. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass sie massiv gewinnen müssen. Mit der Krise ging der Preis fast wieder auf dieses Top hoch. Und dann kommt das, was bei Gold immer kommt in solchen Phasen. Dann gibt's einfach eine Liquidationswelle, weil Gold eben liquide ist. Wir wissen, dass der KI-Boom wahrscheinlich eher am Anfang steht als am Ende. Wir wissen, dass der Investitionsboom unterwegs ist. Wir wissen nicht, wie lange er anhält. Und entscheidend ist dann natürlich letztlich, wer wird denn unterm Strich davon profitieren?
Vor einem Jahr saßen wir hier an dieser Stelle und haben diskutiert über den preistreibenden Effekt von drakonischen Zöllen, die Donald Trump seinen Handelspartnern androhte. Fast exakt ein Jahr danach droht Donald Trump damit, den Iran zurück in die Steinzeit zu bomben. Und wieder sitzen wir hier und könnten über Preisanstiege sprechen und über einen Krieg, wenn wir denn wollten. Die Frage ist, wollen wir? Denn möglicherweise gibt es ja mit Blick auf den Kapitalmarkt andere kurstreibende Effekte, die viel nachhaltiger ist. Das werden wir in den nächsten 30 bis 40 Minuten erfahren, in denen ich in gewohnter Manier über die Kapitalmärkte spreche mit Bert Flossbach. Hallo Bert.
Hallo Thomas.
Ob wir wollen oder nicht, wir kommen an der Lage rund um den Persischen Golf nicht vorbei. Wie schätzt du die Lage ein?
Ich sag mal so, wenn man die Historie sich anschaut, nehmen wir den Ukraine-Krieg als Beispiel. Moltke hat so schön gesagt, der Plan, den man macht, den muss man über den Haufen werfen, wenn der erste Feindkontakt passiert. Und genau das sehen wir jetzt auch wieder. Das heißt, die Dinge ändern sich viel schneller, als nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Beteiligten sich das vorstellen können. Insofern ist es schwierig, daraus konkret abzuleiten, wie sich das entwickeln wird. Und Donald Rumsfeld, der ehemalige US-Verteidigungsminister, hat das, wie ich finde, sehr treffend und auch für die Kapitalmärkte übertragbar formuliert. Er hat gesagt, es gibt Bekannte, nicht? Das nimmt man den Ölpreis. Wir wissen, dass der Ölpreis hoch ist und wir wissen, dass ein hoher Ölpreis die Inflation nach oben treibt. Punkt. Dann gibt es Bekannte, Unbekannte. Das war vor 6 Wochen der Ölpreis. Da wusste man nicht, dass der plötzlich von Pani 60 auf über 100 Dollar steigt, weil man nicht wusste, dass der Krieg und vor allem nicht in diesem Ausmaß beginnen würde. Und dann gibt es Unbekannte, von denen man gar nicht weiß, dass sie kommen, weil man diese Risiken gar nicht auf dem Schirm hat oder weil es die vielleicht auch noch gar nicht gibt. Und deswegen ist es, glaube ich, immer schwierig. Ich verstehe, dass man sagt, da muss man doch jetzt eine konkrete Planung haben, wie das jetzt weitergeht. Aber eine Anlagestrategie auf solchen geopolitischen Geschichten aufzubauen, die sehr komplex sind, ja, ist sehr schwierig. Und ich glaube auch, dass das sogar kontraproduktiv sein kann, weil man die jüngste Entwicklung immer extrapoliert, also immer fortschreibt in die Zukunft. Und dann kommt es eben doch anders als man denkt, und der Ukraine-Krieg ist ein Beispiel dafür. Wer damals gehört hätte, dass der Krieg auch 4 Jahre später noch tobt, dass die Gas- und Ölversorgung erheblich eingeschränkt ist seitens Russland oder aus Russland kommt, der hätte kaum für möglich gehalten, dass die Aktienmärkte heute so viel höher stehen als damals, nicht? Und damals waren ja auch die Kurse schon relativ hoch. Zwischendurch gab es massive Bewegungen, nach unten auch mal, 2022. Und insofern zeigt eigentlich diese Entwicklung, dass man sich da keinen Gefallen mit tut, wenn man jetzt versucht, den Kriegsverlauf oder in dem Fall den etwas breiteren Konflikt fortzuschreiben und perfekt zu analysieren, was da kommen könnte, weil morgen früh Donald Trump schon wieder mit einer Äußerung das Ganze über den Haufen werfen könnte. Aber, und da vielleicht das noch ganz kurz, Aber was sicherlich bleiben wird einstweilen, ist eine Unsicherheit, die sich auf verschiedene Faktoren auswirkt. Und einer der wichtigsten Faktoren für uns alle ist natürlich der gestiegene Öl- und Benzinpreis.
Du sagst es schon, also die Gefahr ist, dass man der Entwicklung im Grunde genommen immer hinterherhechelt. Vor zwei Tagen hätte man mit Blick auf das Ultimatum extrem vorsichtig sein müssen, um dann am nächsten Morgen festzustellen, okay, jetzt schießen die Kurse dann plötzlich nach oben. Wenn ich vor Kriegsbeginn mein Portfolio komplett umgeschichtet hätte und ich hätte gesagt, passen Sie auf, Herr Flossbach, da bricht jetzt ein Krieg aus, alle Aktien raus, ich mache jetzt nur noch Anleihen und Gold, dann hätte das auch nicht viel gebracht. Also die sicheren Häfen haben in dem Fall überhaupt nicht funktioniert. Warum?
Ja, die Frage ist ja, wenn man über den sicheren Hafen spricht, immer, wie definiert man das? Was ist jetzt ein sicherer Hafen? Und das hängt zum einen natürlich davon ab, wie das Umfeld aussieht. 2022 waren die Zinsen null. Da konnten die Renditen von Anleihen, langlaufenden Anleihen, konnten kein sicherer Hafen sein, weil selbst in der größten Krise, die normalerweise für Anleihen gut ist, die Wirtschaft kommt runter, die Inflation fällt, bei einem Zins von null nicht mehr große Kursgewinne möglich sind. Damals war es sogar so, dass Anleihen, der vermeintlich sichere Hafen, mehr verloren haben als Aktien. Interessanterweise ist es jetzt seit Ende Februar auch fast wieder der Fall. Wir haben einen massiven Renditeanstieg erlebt bei Anleihen. Das heißt, dass die Kurse der im Umlauf befindlichen Titel, die man dann im Portfolio gehabt hätte, fallen. Und die sind sinnigerweise seither in etwa genauso stark, je nachdem welchen Aktienindex man nimmt, teilweise sogar etwas stärker gefallen als die von Aktien. Und das heißt, dass eine Anleihe, die in einem solchen Kontext vielleicht im Gegenpol zu fallenden Aktienkursen bieten könnte, mitgefallen ist. Nicht viel, aber immerhin mitgefallen. Also sicherer Hafen war nichts.
Dann bleibt kurz zwischen ein zweites 22, in dem der Prozess ja dann noch über viele Monate und noch viel stärker weiterging. Hältst du den für wahrscheinlich oder kann man die beiden Ausgangssituationen einfach nicht miteinander vergleichen?
Das kann man nicht vergleichen, weil wir haben zum einen heute nicht 0%, sondern wenn wir die Eurozone nehmen, 3% bei Bundesanleihen. In den USA sind es 4,5% bei Treasuries. Also ein sehr viel höheres Renditeniveau. Das puffert schon mal für den Fall, dass die Zinsen oder Renditen noch mal nach oben gehen. Und der zweite Unterschied ist, dass damals, wir erinnern uns alle noch, diese enorme Liquidität zur Verfügung stand. Die Leute hatten in der Pandemie kein Geld ausgegeben. Wir hatten viel zurückgelegt. Wir haben viele Schecks vom Staat bekommen, vor allen Dingen in Amerika. Das traf dann auf einen Nachholeffekt, Tourismus, Konsum und so weiter. Die Preise stiegen enorm an, aber das hat die Leute nicht davon abgehalten zu kaufen.
Also Nachfrageschock traf Angebotsschock, aber den Nachfrageschock werden wir so diesmal einfach nicht sehen, weil wir eine ganz andere wirtschaftliche Ausgangslage haben.
Ja, wir haben im Grunde genommen nicht diese Liquidität, die zur Verfügung steht, um auch bei weiter stark steigenden Preisen, wir denken mal an Benzin, in den Supermärkten ist ja noch nicht viel angekommen, das zu kompensieren. Und das ist ein interessanter Fall, dass die Inflation, die wir jetzt sehen, auf Ebene der Energiepreise, die natürlich schon so ein bisschen dämpfend wirkt und den Leuten auch Kaufkraft für andere Dinge entzieht, die dazu beiträgt, dass die Wirtschaft eher weniger stark wächst als noch vor zwei Monaten erwartet. Und das tendenziell natürlich dadurch auch wieder die Inflation, die aus dem Energiesektor kommt, so ein bisschen kompensiert wird. Das heißt, unterm Strich, Inflationsanstieg, ja, den sehen wir gerade. Wir sind jetzt so bei 2,5% aktuell hier in der Eurozone. Das kann auch auf 3 gehen, vielleicht auch auf 3,5, aber nicht auf 10. Das heißt, wir haben weniger Inflationsschub als vor 4 Jahren und wir haben ein höheres Renditeniveau. Deswegen ist nicht zu befürchten, dass Anleihen wie damals zweistellig im Wert verlieren. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass sie massiv gewinnen müssen. Und der sichere Hafen, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist naturgemäß temporär Cash. Aber da muss ich mir darüber im Klaren sein, bei 2% oder 1,5% Zins muss ich da ja auch mal wieder raus, denn die Inflation ist höher als meine Verzinsung. Also ist nur temporär ein sicherer Hafen. Und dann hast du angesprochen Gold, das natürlich traditionell als sicherer Hafen gilt. Aber hier muss man berücksichtigen, dass wir ja im Monat Januar diesen extremen Anstieg hatten von fast 30% im laufenden Jahr schon. dass dann Gewinnmitnahmen einsetzen. Mit der Krise ging der Preis fast wieder auf dieses Top hoch. Und dann kommt das, was bei Gold immer kommt in solchen Phasen. Dann gibt es einfach eine Liquidationswelle, weil Gold eben liquide ist. Also der sichere Hafen der Liquidität in dem Fall und verkauft wird.
Ändert wahrscheinlich aber nichts daran, dass die mittel- bis langfristigen und strukturellen Treiber für Gold intakt bleiben, aber eben wahrscheinlich doch in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel vorweggenommen.
Ja, wir haben das ja auch genutzt und die Goldquoten, je nachdem, über welche Anlagestrategie wir sprechen, zu reduzieren. So im Januar, Februar, als die Preise in Euro über 4.000, deutlich über 4.000 Euro lagen, weil eben zu erwarten ist, dass jetzt mal eine Phase kommt, wo der Goldpreis aufgrund der hohen Liquidität, der ist ja ein Liquiditätsgarant, nicht? Gold ist nicht wie andere Anlagen, wie geschlossene Fonds, wir haben ja diese Private Credit Nummer gerade, vom Wohl und Wehe der Gegenpartei abhängig, sondern man kann das einfach verkaufen. Und zwar problemlos, auch in relativ großer Menge. Und deswegen würde ich, wenn man jetzt den Goldpreis einfach mal in diese sichere Hafen-Thematik mit einbezieht, würde ich sagen, das bleibt strategisch sicherlich eine wichtige Funktion, Diversifikation in dem Umfeld jetzt wahrscheinlich der sicherste Hafen, also besonders wichtig, weil die Treiber massiv steigende Staatsverschuldung, leicht steigende Inflation Bestand haben. Aber der Anstieg, den wir jetzt in den letzten 12 Monaten, 18, 24 Monaten hatten, den würde ich auf keinen Fall nach vorne fortschreiben.
Okay, dennoch halten wir fest, einfach mal nur als theoretisches Gedankenkonstrukt, ein komplett in Anleihen und Gold investiertes Portfolio hätte sich eben über die letzten 4 Wochen auch nicht besser gehalten. Im Gegenteil, je nach Größe der Goldposition sogar schlechter. Wenn man sich das erste Quartal mal anschaut, dann macht man eine interessante Beobachtung, wie ich finde. Üblicherweise kommen Gewinnschätzungen, die am Jahresanfang hoch sind, sehr optimistisch, so ein bisschen runter über das erste Quartal. Das war dieses Mal trotz Kriegsausbruch komplett anders. Also die Gewinnerwartungen von Analysten sind sogar weiter nach oben gegangen. Wie erklärst du dir das?
Das ist ein interessanter Punkt, weil wie du zu Recht sagst, normalerweise der Optimismus am Jahresanfang hoch ist. Da wird geschätzt, dieses Jahr steigen die Gewinne der Unternehmen um X%. Das war zu Beginn dieses Jahres für den US-amerikanischen Markt, den wir als, würde ich sagen, bestes Beispiel, weil breiteste und relevanteste Beispiel nehmen, 15% plus. Und inzwischen sind es 20% plus. Und um das mal in Zahlen auszudrücken, ein Plus von 15% oder sagen wir, nehmen wir die 20, sind ungefähr 500 Milliarden Dollar mehr Gewinn. Der Gewinn steigt also von 2,4 auf 2,9 Billionen, wenn die Erwartungen, die heute an die Unternehmen gerichtet werden, eintreffen. Mhm. Das ist in der Tat ein sehr hoher Optimismus, der bis dato durch den Iran-Krieg nicht gebrochen worden ist. Ja? Und dann denkt man, naja, wo kann das herkommen? Und dann überlegt man natürlich Öl, nicht? Ölwerte, die von so plötzlichen Ereignissen, die niemand vorhersehen kann, naturgemäß profitieren. Ja, stark gestiegen, die Gewinnschätzungen, die Kurse auch. Allerdings ist der Sektor mit ungefähr 4% Anteil am gesamten großen US-amerikanischen Markt nicht so hoch. Das heißt, da kommt es nicht her. Und wenn man dann näher hinschaut, dann stellt man fest, die 500 Milliarden, die kommen im Wesentlichen, nämlich 370 Milliarden davon, aus dem Technologiebereich im weitesten Sinne. Und von diesen 370 Milliarden wiederum kommt mehr als die Hälfte, 200 Milliarden, nur aus einem relativ eigentlich früher kleinen Subsegment Halbleiter, also Chips. So. Und schon sind wir beim Thema KI. Die Hälfte von diesen 200 Milliarden, knapp die Hälfte, kommt von einem einzigen Unternehmen, das Nvidia, der in absoluten Dollars größte Profiteur dieses Investitionsbooms sind. Und da haben wir den Punkt im Moment, nach wie vor, ist das treibende, entscheidende Thema an den Märkten. Das sieht man auch, wenn man die einschlägigen Börsensendungen, CNBC oder so schaut. Das bewegt, das treibt nicht nur die Fantasie, sondern auch konkrete Investitionspläne. Und das ist der Grund dafür, dass der Gesamtmarkt dieses Jahr diesen hohen Zuwachs hat obwohl das aus einer verhältnismäßig geringen Zahl von Unternehmen kommt.
Wenn man sich die Kursentwicklung im Tech-Sektor anguckt, dann stellt man fest, dass die, sagen wir mal, über einige Monate doch auch schon sehr verhalten ist. Liegt das womöglich daran, dass die von dir erwähnten Gewinne zum Beispiel für Halbleiter ja irgendwo herkommen müssen? Das heißt, auf der anderen Seite stehen enorme Investitionen. Wir haben mal eine Grafik mitgebracht, die du so in deinen Quartalsbericht gebracht hast, die nämlich gegenüberstellt den Gewinn der Hyperscaler, namentlich Microsoft, Amazon, Alphabet und, wen habe ich jetzt vergessen?
Meta.
Meta, exakt. Übrigens ein ganz besonders interessantes Beispiel von den Vieren. Hier sehen wir die mal. Das macht schon auch was mit der Kursentwicklung, oder?
Ja, das im Grunde genommen die Gretchenfrage, wenn man so will, am Markt, nicht? Wir haben einen KI-Boom. Ohne jede Frage. Und der ist definitiv nicht zu Ende. Da kann noch enorm viel passieren und tut es auch. Die Modelle werden weiterentwickelt. Aber man muss natürlich einen Haufen Geld in die Hand nehmen, um diese gigantischen Datencenter und dann damit verbunden auch die Chips zu kaufen. Das haben jetzt diese sogenannten Hyperscaler. Es gibt ja noch einen fünften mit Oracle. Ein sehr unrühmliches Beispiel, nicht, die sich wahrscheinlich damit jetzt komplett übernommen haben. Die enorm viel Geld investieren, 600 Milliarden ungefähr dieses Jahr. Das ist, um das mal einzuordnen, historisch der größte Investitionsboom aller Zeiten. Ja, jetzt ist die Frage,
der auch nicht nur auf das laufende und das nächste Jahr beschränkt.
Das ist der Punkt. Das wäre jetzt ganz schlecht für die Chip-Aktien. Denn was heute schon in diese Kurse eingepreist ist, und das ist der Grund, warum zum Beispiel die Aktie von Nvidia in den letzten 6 Monaten sogar leicht verloren hat und nicht gestiegen ist, das ist längst im Preis drin. Auch die 90 Milliarden, die ich jetzt eben angesprochen habe, an Gewinnzuwachs in diesem Jahr, sind natürlich längst in den Preis der Aktie eingeflossen. Das ist selbstverständlich jetzt, das muss auch so kommen. Und das geht dann weiter, mindestens noch 3 bis 4 Jahre. Das sind die Erwartungen am Markt, dass diese Investitionswelle eher noch weiter ansteigt auf, wenn man nur diese 4 Firmen nimmt, 600 Milliarden pro Jahr. Und das führt natürlich dazu, dass, wenn man sich den freien Cashflow anguckt, ich glaube, wir haben das gerade auf der Grafik ja gesehen, das, was sozusagen unterm Strich übrig bleibt vom Gewinn, vom Nettogewinn, den man dann verteilen kann an Dividenden, Aktienrückkäufen, Akquisitionen oder was auch immer, dass der Cash, den die Unternehmen erzielen, extrem gering geworden ist und der freie Cashflow. Negativ sogar bei einigen Unternehmen, Meta hast du gerade angesprochen. Das ist also eine große Wette auf die Zukunft und die Investoren schauen sich das eine Weile an. Das haben wir schon mal erlebt. Amazon ist ein sehr gutes Beispiel, wissen wir alle noch. Die haben irre lange investiert, praktisch keinen Cashflow mehr unterm Strich erwirtschaftet. Aber am Ende hat sich das dann ausgezahlt, aber das war dann mal 10 Jahre später. Und die Frage ist jetzt, ob sich dieser Investitionsboom auch überträgt in echte Cashflows. Dazu müssen nicht nur die Gewinne steigen, wie wir hier gesehen haben, sondern auch mal irgendwann die Investitionen mal wieder runterkommen. Nicht? Und das ist ein Thema, was natürlich für den Halbleitersektor interessant ist, weil diese Unternehmen, insbesondere Nvidia und Broadcom, die mit Abstand größten Firmen, profitieren natürlich enorm von den Ausgabeplänen im Kontext dieser KI-Investitionen.
Zumal das Resultat dieser Investitionen, KI, ja möglicherweise längst nicht so ein Monopol- oder Oligopol-Status hat, sondern da sind dann KI-Modelle, wir kennen sie alle, Gemini, Grok, Claude, ChatGPT, die dann in Konkurrenz miteinander stehen und das macht das Monetarisieren wahrscheinlich auch nicht leichter.
Überhaupt nicht. Und das ist auch, wenn wir wieder an Rumsfeld denken, die bekannten Unbekannten, nicht? Also wir wissen, dass der KI-Boom wahrscheinlich eher am Anfang steht als am Ende. Wir wissen, dass der Investitionsboom unterwegs ist. Wir wissen nicht, wie lange er anhält. Und entscheidend ist dann natürlich letztlich, wer wird denn unterm Strich davon profitieren? Du hast gerade verschiedene Namen genannt. Anthropic ist ein weiteres Beispiel, die jetzt wieder eine Version rausgebracht haben, die extrem leistungsfähig ist und man sieht, dass so viele Anbieter miteinander konkurrieren, dass keiner ein Monopol hat und auch kein Oligopol vorhanden ist, wie wir das im Werbemarkt mit Meta und mit Alphabet haben, also Google, sondern dass es 5, 6 Anbieter gibt, die alle miteinander konkurrieren. Möglicherweise kommen weitere dazu. Das macht die Sache nach vorne guckend auch so diffizil. Sonst könnte man ja sagen, ja, wir kaufen einfach alles da in Halbleiter. Das ist die nächsten Jahre aufgelegter. Dem ist nicht so. Zum einen bekannt, weil eben viele Wettbewerber im Markt sind, die dann irgendwann sich gegenseitig natürlich die Margen streitig machen. Zum Zweiten auch, weil Dinge, wir denken mal letztes Jahr an DeepSeek da aus China, plötzlich neue Wettbewerber hinzukommen können oder möglicherweise auch neue Technologien. Und wenn man ein bisschen zynisch das Ganze sieht, könnte es ja auch sein, dass die KI im Grunde genommen so schlau ist am Ende, dass sie es schafft, die Programmierung dieser ganzen Modelle so schlank und kostengünstig zu machen, dass du gar nicht mehr die teuren, aufwendigen Chips brauchst. Also das ist jetzt mal nur eine Unbekannte, die mir gerade spontan einfällt. Und das ist natürlich für Investoren momentan ein Riesenthema, weil eben diese Unternehmen zum einen einen großen Teil des Gesamtmarktes ausmachen, der Gesamtweltmarktkapitalisierung, weil wir die alle kennen und weil die im Grunde genommen mit diesen Investitionen auch makroökonomisch, also volkswirtschaftlich relevant sind, denn das sind ja hunderte Milliarden an Investitionen, die letztes Jahr wahrscheinlich ein halbes bis ein Dreiviertel Prozent zum Wirtschaftswachstum in den USA beigetragen haben. Also da hängt relativ viel dran.
Das heißt, dass nicht, dass diese Unternehmen uninvestierbar sind, aber es bedeutet, dass gemäß Rumsfeld viele Bekannte, Unbekannte und womöglich Unbekannte, da sind, die dann zumindest die Risikoprämie zwischenzeitlich deutlich nach oben treiben könnten. Also Stabilität nach vorne darf ich da nicht unbedingt erwarten.
Es ist gut, dass du den Punkt ansprichst, weil natürlich für die vier Firmen, die alle kennen, Meta, Microsoft, Alphabet und Amazon, die haben ja alle ein Kerngeschäft. Und wenn die jetzt mit diesen Investitionen aufhören würden, hätten die auch wieder Cashflow. Das Problem ist, dann würden natürlich die Wachstumsperspektiven, die der Markt einpreist, auch tiefer ausfallen. Das wäre also nicht unmittelbar gut, aber diese Firmen haben einen sehr stabilen Ertragssockel.
Haben wir übrigens ja bei Meta Anfang 23
genau
gesehen.
Genau.
Und der Kurs, der damals knapp unter 100 Dollar stand, hat sich innerhalb von wenigen Jahren nach oben entwickelt.
Und dann gibt es Anbieter, OpenAI will ja dieses Jahr mit einem großen, das ist ChatGPT, mit einem großen Börsengang kommen, Bewertung um die 800 Milliarden, nicht? Das muss man sich vorstellen, das ist mehr als ein Drittel des ganzen DAX-Index. Da weiß man natürlich auch nicht, ob das alles so funktionieren wird. Also da gibt es eben auch Risiken. Und Oracle ist sicherlich das Unternehmen, wir hatten ja schon drüber gesprochen, letztes Jahr mit dieser etwas verrückten Meldung, dass man hunderte von Milliarden neue Aufträge erzielt hat, die alle von OpenAI kamen, aber gar nicht die Kapazitäten hat, um diese Datencenter-Rechenleistung anzubieten. So, jetzt müssen die einen Haufen Schulden in die Hand nehmen. Die sind eh schon verschuldet, anders als die vier gerade genannten großen Werte. Und da sieht man, dass natürlich so Marginalanbieter, wie jetzt in dem Fall Oracle, in so einem Umfeld in echte Schwierigkeiten kommen können. Und der Aktienkurs hat sich, wenn man vom Top im September runterguckt, fast gedrittelt.
Wir haben eine zweite Grafik dabei, die zeigt, wie sehr die Schere im Tech-Bereich auseinandergegangen ist über die letzten Monate, nämlich eben Software. Wobei, ich weiß nicht, würdest du, es ist nicht nur Software, es ist im Grunde genommen doch eigentlich alles, was zu tun hat mit Daten, ja, mit Wissen, überall da, wo man sagen kann, da ist das Unternehmen intermediär zwischen Daten und Endverbraucher sozusagen, da sind Kurse echt unter Druck gekommen mit dem Narrativ, KI schafft den ganzen Sektor oder schafft diese Unternehmen ab.
Ja, des einen Freud, des anderen Leid, also Gewinner, Verlierer der ganzen Sache. Und was momentan antizipiert wird, aber auch das ist natürlich alles andere als sicher, dass Software oder Datenanbieter leiden werden unter dieser Entwicklung. Bei der Software aus zwei Gründen, die kann man mit KI nachbauen. Das gilt für kleine Applikationen, für Programme, die man sozusagen auf sein Unternehmen, Unternehmenssystem draufsetzt, ist es durchaus denkbar. Bei tief integrierten Programmen, die oder Softwarelösungen wie ERP-Systeme von SAP oder Microsoft, ist es sehr schwer vorstellbar, dass das gelingen kann. Da könnte ein Thema reinspielen, und zwar, dass die KI das alles so effizient und schlau macht, dass du gar nicht mehr so viele Leute brauchst. Weniger Leute heißt weniger Lizenzen. Also das könnte ein naheliegender Grund sein. Und dann könnte man auch sagen, ja, also wir zahlen jetzt nicht mehr wir wollen nicht mehr pro Lizenz, sondern wir wollen jetzt nutzungsabhängig bezahlt werden. Oder die Kunden sagen, wir wollen nur noch nutzungsabhängig zahlen. Da ist aber gar nicht sicher, ob sich das nicht auch positiv auswirken kann auf diese großen Firmen, die im Grunde genommen diese KI-Lösungen ja auch integrieren könnten. Aber warum ist es so wichtig? Das klingt alles so technisch, Software, Halbleiter und so weiter. Die Softwarefirmen, viele große Namen sind allen bekannt. Die meisten nutzen die jeden Tag. Software von Microsoft als Beispiel, haben traditionell eine sehr, sehr wichtige Funktion gehabt in Anlagestrategien und am Markt. Warum? Softwareerlöse sind sehr gut planbar. Das ist ein Abonnementcharakter. Ich meine, wir sehen es ja selber, wie viel wir Microsoft zahlen jedes Jahr oder auch anderen Anbietern. Und diese Planbarkeit ist eigentlich das Kernkriterium von Qualität. Nicht, wenn ich ein Abo-Modell habe, dann habe ich viel bessere Planbarkeit, als wenn ich immer nur einzelne Lizenzen oder Maschinen verkaufen würde. Und dieses Abo-Modell hat dazu geführt, dass die Firmen nicht nur planbar wachsen, sondern dieses Wachstum auch überdurchschnittlich hoch bewertet wurde, weil es eben so sicher ist. Und daran hat der Markt Zweifel. Und das hat dazu geführt, dass, ich nenne das jetzt nur beispielhaft, sich der Kurs von SAP vom letzten Jahr zugegebenermaßen von einem sehr hohen Bewertungsniveau halbiert hat. Das ist der Grund, der dahinter steckt. Und es betrifft aber jetzt nicht nur die größte Firma im DAX-Index, die größte Softwarefirma der Welt, Microsoft, deren Kurs auch stark unter Druck gekommen ist, sondern das betrifft im Grunde genommen den ganzen Software-Sektor und sicherlich manche Firmen auch durchaus zu Recht, insbesondere kleinere Anbieter. Und wie du gerade sagtest, das betrifft auch andere ertragsstabile Lieferanten am Markt, die mit Daten Geld verdient haben. Nehmen wir Firmen wie S&P, nicht mehr alle kennen diese Ratingagentur, S&P Global, Moody's und andere Firmen oder eben Firmen wie Accenture, die diese ganze Software oder diese ganze Technologie bei den Firmen implementieren. Und auch die fallen alle, weil der Markt momentan sagt, also mit KI, da sieht es dann bei denen zukünftig schlechter aus.
Das ist deswegen auch, weil du sprichst von zuverlässigen Erträgen. Wir können die Grafik übrigens durchaus noch ein bisschen eingeblendet lassen, weil ich glaube, diese Schere ist deswegen so wichtig, weil sich möglicherweise hinter ihr ein großes Potenzial auch nach vorne verbirgt. Denn wenn Narrative so undifferenziert wirken, entstehen daraus ja auch Chancen, darauf wollte ich hinaus, die betreffen dich deswegen, weil du nicht ein großer Investor in Software pauschal bist, aber doch Unternehmen findest, genau die von dieser Zuverlässigkeit bisher profitiert haben. Du würdest aber schon entschieden gegenhalten und sagen, ganz so einfach ist die Nummer nicht. Ein Argument wäre für mich zum Beispiel KI, arbeitet als Modell auch mit statistischen Wahrscheinlichkeiten. Ich brauche aber in vielen Bereichen höchste Zuverlässigkeit, also null Fehlertoleranz. Das wäre mal ein Grund dafür, weswegen es wahrscheinlich doch zumindest viel länger dauert, bis die KI hier echten Disruptionsschaden erwirkt, als so pauschal zu sagen, in 2 Jahren gibt es die nicht mehr, was hier zugemessen
ist. Ja, man sieht ja auch die Gewinne dieser Firmen, die ich gerade nannte, die großen Softwarefirmen, die sind ja in keiner Weise zurückgegangen. Nicht mal die Erwartungen haben sich nennenswert verschlechtert. Was passieren könnte, wäre, dass man analog zur Cloud die Zahlungsmodalitäten ein bisschen verändert. Also, dass man jetzt sagt, wir machen es mehr nutzerorientiert und wenn weniger genutzt wird, dann kriegt er auch weniger Geld. Das braucht aber lange Zeit. Hier reden wir sowieso nicht von Ersatz, dass jetzt ein KI-Modell, man kann es ja eingeben, ich schreibe mir eine HANA-Software analog zu SAP, habe ich eingegeben, da sagt er, das ist schwierig. Schwierig. Ich kann dir aber sagen, welche wesentlichen Elemente zu berücksichtigen wären. Gebe ich jetzt aber eine Applikation ein, die sehr viel kleiner ist, spezialisierter ist, dann kriege ich einen kompletten Code in Python zum Beispiel und ich bin jetzt kein Profi-Programmierer, ja, und dann kriege ich diesen Quellcode und dann könnte ich theoretisch das versuchen nachzubauen. Also es wird sicherlich Firmen geben auf der Softwareseite, die durch diese KI-Entwicklung wirklich disruptiert werden. Und das ist im Übrigen kleiner Seiteneffekt. Wir haben ja die Finanzinteressierten haben sicherlich mitbekommen, ein großes Thema Private Credit, das sind diese nicht börsennotierten Schulden, ja, von, also keine Bankschulden, aber auch keine Anleihen, die man am Markt kaufen kann. Die sind dann in so etwas opaken Verpackungsstrukturen, erinnert ein bisschen an Subprime, ist von der Größenordnung aber viel kleiner. Und die haben jetzt Thema Krise, Liquidität zugemacht, nicht? Die sagen, nö, kommst an dein Geld im Moment nicht ran. Und die Leute haben geglaubt, sie investieren da in Schulden an gute Firmen, die liquide sind, respektive zumindest ihr Geld ist liquide. Jetzt stellen sie fest, nee, die Firmen, alles bekannte große Unternehmen aus Amerika, KKR, Blackstone und so weiter, sagen, nee, der Fonds ist jetzt geschlossen, der Fonds ist geschlossen. Warum? Es ist wahrscheinlich nicht primär ein Softwareproblem, aber einige dieser Fonds haben durchaus signifikante Ausleihungen an kleinere Softwarebuden gemacht. Und die sind natürlich durch diese Entwicklung stärker gefährdet. Und da stellt der Markt jetzt sehr wohl die Frage, können die überhaupt die Kredite zurückzahlen? Es geht so ab 27, sind die ersten Fälligkeiten, oder nicht? Und da sagen die Investoren, ja, vielleicht auch nicht und deswegen will ich mein Geld und deswegen sind die jetzt alle zu. Nicht? Und das gleiche Thema betrifft natürlich auch den ein oder anderen Private Equity Bereich, wo relativ starke Gelder oder viel Gelder in diese Softwareunternehmen, junge Software-Startups geflossen sind, wo man jetzt feststellen muss, dass diese Firmen, die ein paar Jahre am Markt sind schon mit ihrem Produkt, möglicherweise durch KI substituiert werden. So. Das ist so
systemisches ja. Risiko, ja oder nein?
Nee, also nicht dergestalt, dass wir jetzt eine Finanzkrise kriegen und alle, die jetzt gerade noch hier auf dem Schirm sind, sagen, ich gehe mal schnell und hole mein Geld von der Bank. Geht ja heute auch per Knopfdruck. Das glaube ich nicht. Aber auch hier ist natürlich so, man weiß nicht genau, wie hoch die Ausleihungen von Banken sind in diesem Bereich. Aber auch hier ist KI ein gewisses Risiko, im Übrigen nicht nur für die reinen Softwarehersteller, sondern auch für Firmen wie Oracle, die aus dem Softwarebereich kommen, nicht? Das ist der große SAP-Konkurrent, die aber sich sehr stark jetzt Richtung Datencenter bewegen, also an diesem Investitionshype teilnehmen, aber das Geld dafür gar nicht haben.
Nochmal ein letztes Mal auf diese auseinandergehende Schere, weil nochmal, wir reden hier auf den Blick beim Blick nach vorne durchaus ja über Potenzial. Das Momentum ist im Moment eindeutig, also eindeutig negativ. Das bedeutet, wenn ich dir als Anleger folge und wenn ich sage, okay, ich sehe, du siehst da Chancen, du gehst die ein. Wie viel Geduld muss ich mitbringen, weil ich ja befürchten muss, dass nicht morgen der Markt sofort erkennt, ja Mensch, der Flossbart hat ja recht, so einfach ist die Sache ja nicht und dann dreht der ganze Kram wieder nach oben. Also ein bisschen Zeit muss ich wahrscheinlich schon mitbringen, oder?
Ja, man kann auch sagen, die Bewertungen in dem Bereich sind jetzt deutlich günstiger als letztes Jahr, aber die sind noch nicht auf Niveaus, die wir schon mal gesehen hatten. Wobei man nicht drauf setzen kann, dass die da wieder hinkommen, also auf die absoluten Tiefstände, die wir so vor 10, 15 Jahren hatten, mit Kursgewinnverhältnissen, wenn ich den Gewinn einfach mal nehmen darf, zwischen 12 und 15, da reden wir jetzt eher zwischen hohe 10er bis 20, je nach Firma. Aber das sind eben nicht mehr 30, 35 und solche Größenordnungen, die wir letztes Jahr noch hatten bei SAP oder Microsoft. Insofern deutlich besseres Chancen-Risiko-Verhältnis, weil die Risiken, die immer bestehen, viel stärker inzwischen im Kurs reflektiert werden als damals, wo die beste aller Welten eingepreist war. Das heißt noch nicht, dass das No-Brainer sind, wie man so schön sagt im Englischen, also Selbstläufer, sondern dass ich jetzt mit einer größeren Sicherheitsmarge in solche Unternehmen investieren kann. Aber dann muss ich auch in Firmen investieren, die so etabliert sind und die so tief bei den Kunden integriert sind, dass ich nicht Angst haben muss, dass die kleine nette Applikation, die diese Firma anbietet, die in der Vergangenheit stark nachgefragt wurde, ich nenne es keine Namen, möglicherweise komplett vom Markt verschwindet oder zumindest stark unter Druck kommt.
Ich würde mal gerne was machen, was wir hier an der Stelle eigentlich selten machen, nämlich über Performance sprechen. Wenn ich mir 23 angucke, 10%, würde ich sagen, bin ich als Anleger, also ich kann es ja nur für mich persönlich sagen, zufrieden. 10% in 24 bin ich zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden, dass ich, wir haben eben über die Zollnummer gesprochen, da hatten wir großen Trouble am Kapitalmarkt. Da ging es gerade für den MSCI in wenigen Tagen minus 20% runter. Bin ich nur die Hälfte mit runtergegangen. Seit einem Jahr, also eigentlich ziemlich genau da, wo wir da unten ankamen, ist jetzt irgendwie so ein bisschen Sand im Getriebe, sag ich mal. Worauf führst du das zurück?
Ja, das ist, wenn man das so salopp sagen mag, so eine Art perfekter Sturm, nicht? Also zum einen sind bestimmte Sektoren gelaufen, die wir traditionell nicht besonders stark im Blick haben. Und das hat auch gute Gründe. Denn das eine ist der Bankensektor als Ganzes, der ja sehr, sehr schwankungsstark ist und auch sehr viele Krisen in der Vergangenheit hatte, wo man zugeben muss, die Firmen stehen heute besser da. Aber wir haben dort eine dramatische Erhöhung der Aktienkurse gehabt bei einem relativ noch überschaubaren Gewinnanstieg. Das heißt, sie sind teurer geworden, waren zugegebenermaßen vorher auch günstig. Und wenn so ein Sektor quasi explodiert, dann hat man sozusagen die Performance nicht an Bord. Und der zweite Bereich, das ist jetzt eher eine etwas jüngere Geschichte, ist natürlich der Rohstoffbereich, der aber in Amerika nicht die Bedeutung hat, wie er teilweise in einigen europäischen Märkten hat. Und wenn ich das alles zusammennehme auf der Seite, was man nicht hatte, nicht, da käme noch Rüstung dazu. Das ist ein etwas heikleres Thema. Kontroverse Waffen bleiben bei uns nach wie vor ausgeschlossen. Wir haben aber kein generelles Rüstungsverbot mehr, was die normalen Defense-Anbieter.
Seit dem 1. April.
Ja. Genau. So, das ist also keine, soll auch keine Ausrede sein. Aber das zeigt, dass eben schon mal Phasen bestehen, wo bestimmte Sektoren laufen, die aus guten Gründen eigentlich nicht langfristig die Performance-Treiber sind, sondern die immer mal so ihre Phasen haben, wo die exorbitant gut laufen und dann wiederum eher exorbitant schlecht. Und dann, und das glaube ich, ist ein Punkt, den man ganz klar auch betonen muss, dann sind eben auch einige Unternehmen, und zwar aus unterschiedlichen Branchen, die Konsumgüter, stabile, täglicher Bedarf, diskretionärer Konsum, wie es so schön heißt, also die Anschaffungen, die ich selber als Konsument auch mal aussetzen oder verschieben kann. Aber auch der Gesundheitsbereich, also Healthcare, nicht nur Pharma, sondern auch Medizintechnologie, Firmen, die relativ stabil geliefert haben und witzigerweise auch zum Teil nach wie vor liefern. Diese Aktien sind extrem unter Druck gekommen. Hier haben sich die Bewertungen nicht auf ein Normalmaß reduziert, wie bei Software, sondern auf Tiefstniveaus. Und hier wird im Grunde genommen das Glas nicht mal mehr halb leer gesehen, sondern vielleicht nur ein Viertel voll. Die Zukunft, die dort eingepreist ist, die ist so negativ, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass wir wirklich dahin kommen. Das heißt, wir haben eigentlich bei diesen Titeln heute aufgrund der extrem gefallenen Kurse, wir haben einige Titel, wo sich die Gewinnentwicklung planmäßig bewegt hat, aber die KGVs durch den Kursverlust halbiert haben. Ja? Wo man sagen kann, da ist sicherlich nach vorne schauend sehr viel mehr Chancenpotenzial da als in der Vergangenheit bei vergleichsweise überschaubaren Risiken. Und ich sage das mit allem Vorbehalt, nicht? Denn wir haben natürlich zurück zu dieser Thematik Mittlerer Osten, wir haben natürlich schon gewisse Preisschocks, die auch diese Firmen treffen, höhere Kosten, aber auch auf der Umsatzseite, weil die Kunden eben vielleicht etwas zurückhaltender sind, nicht gerade bei langlebigen Konsumgütern, wo man sagen kann, da kaufe ich mir das Auto, die Schuhe oder was auch immer eben ein Jahr später oder so. Nicht? Aber auch das heißt jetzt nicht, dass die Leute zukünftig keine Konsumgüter mehr erwerben wollen, sondern ihr Geld nur noch ausgeben für Digitales. Denn das Digitale ist ja im Prinzip auch nur die Schnittstelle. Das ist übrigens ein witziger Punkt, weil die Werbung ja einen wesentlichen Einnahmeaspekt ausmacht. Und wenn ich natürlich überhaupt keine Produkte mehr verkaufe, weil die einfach jetzt zukünftig nicht mehr gebraucht werden, ganze Sektoren nicht mehr, wird dann nicht mehr gegessen, dass natürlich irgendeiner auch diese Werbung bezahlen muss. Nicht? Also so einfach, das eine läuft und das andere fällt ins Bodenlose, ist es nicht. Und ich glaube, dass dieser Effekt jetzt langsam zu einem Ende kommt und sich die Dinge da auch wieder so ein bisschen normalisieren. Aber das hängt eben auch etwas stärker jetzt aktuell von der geopolitischen Lage, von den Auswirkungen auf den Ölpreis ab und möglicherweise auch auf andere Rohstoffpreise. Und da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich einiges noch an Entwicklungen sehen, um dann diese Situation auch etwas besser einschätzen zu können.
Verhaltene Performance ist ärgerlich, wenn man Dinge fundamental völlig falsch einschätzt. Ich finde, sie ist fast noch ärgerlicher, wenn einfach die Kurse nicht mitspielen. Und du sagtest das schon, Bewertungen kommen runter. Wir haben mal versucht, mit einer Grafik das anders darzustellen, weil das Ergebnis von niedrigeren Bewertungen ist auch inzwischen ein deutlich höherer Free Cashflow. Wir haben gerade eben im Zusammenhang mit den Tech-Unternehmen über den Free Cashflow gesprochen. Keine irrelevante Größe für einen Aktionär. Was wir hier sehen, ist die Entwicklung des Free Cashflows im MSCI-Welt. Natürlich maßgeblich getragen, oder besser getragen kann man ja gar nicht sagen, belastet in den letzten Jahren durch die Entwicklung bei den Tech-Firmen, über die wir eben gesprochen haben. Und dagegen haben wir mal ein Portfolio gestellt, das aus, korrigiere mich, 20 Titeln besteht, die sich auch in deinem Fonds wiederfinden. Einfach mal, um zu zeigen, wie hier die Schere auseinandergeht. Was würdest du mit Blick nach vorne aus diesem Chart lesen wollen oder warum hast du ihn im Quartalsbericht gezeigt?
Vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Diese knapp 6%, 5,5%, die wir da jetzt aktuell sehen, das muss man sich so vorstellen wie den Coupon bei einer Anleihe, nicht? Das ist das, was wirklich vom Gewinn unterm Strich auch auf dem Bankkonto ankommt. Und die Entwicklung hier bei diesen Titeln, wo es so stark nach oben geht, das ist jetzt nicht ein Effekt, dass sich die Gewinne oder die Cashflows der Firmen verdoppelt haben, sondern dass die Aktien so billig geworden sind. Und dass, wenn ich 6 Euro freien Cashflow habe und der Kurs ist 200, dann habe ich eben nur 3% Free Cashflow. Fällt der Kurs auf 100, habe ich plötzlich 6%. Also das steckt im Grunde genommen hinter der Grafik. Fairerweise muss man sagen, dass der niedrige freie Cashflow des Gesamtmarktes, der wirklich extrem tief ist, natürlich auf Expansionsausgaben, Expansionsinvestitionen der großen Firmen, die wir gerade genannt haben, zurückzuführen ist, völlig dominant diesen Kurs, diesen Chart hier nach unten drücken. Und man könnte jetzt sagen, ja, Moment, das sind ja Erweiterungsinvestitionen, die ja zukünftige Gewinne und zukünftige Cashflows treiben. Und das war ja der Punkt, den wir eingangs deswegen auch etwas ausführlicher diskutiert haben. Das muss sich noch zeigen, ob dem so ist. Ja, aber fairerweise muss man diesen Unternehmen schon zugutehalten. Hier reden wir nicht über diese Erhaltungsinvestitionen, die jeder Immobilienbesitzer kennt, muss man ab und zu ein neues Dach her oder so, sondern hier reden wir über Erweiterungsinvestitionen. Das heißt, ich mache einen Anbau. Die Frage ist nur, ob sich dieser Anbau dann auch in entsprechend höheren Mieten niederschlägt, wenn man das hier auf Firmen überträgt. Und was man hier erkennen kann, ist, dass es ein In und Out gibt am Markt. Und die Titel, die diese hohen Cashflow-Renditen inzwischen aufweisen, sind out. Die möchte keiner haben, obwohl die Firmen durch die Bank eigentlich eine sehr hohe Qualität haben. Also eine relativ gute Planbarkeit der Erträge aufweisen. Und das insofern eigentlich auch nicht gerechtfertigt ist. Ich kann also nicht argumentieren und sagen, die fallen mir vielleicht alle in den nächsten 1-2 Jahren hinten runter. Da ist im Grunde genommen auch keine Firma drunter, die ein echt massives Disruptionsrisiko hat. Also wo man sagen kann, braucht man demnächst gar nicht mehr. Nicht? Und das zeigt, glaube ich, nach vorne schauend auch, dass sich durchaus Bereiche finden, wo man sehr viel höhere Renditen bekommen kann, ohne entsprechend höhere Risiken. Und der Witz, weil du das gerade ansprachst, ist der, dass bei vielen dieser Firmen, nicht allen, ein paar haben sich auch schlechter entwickelt als erwartet, bei vielen dieser Firmen die Erwartungen erfüllt wurden und trotzdem die Kurse runterkommen. Aber so ist es nun mal, da gibt es eben Phasen, die können auch mal 1-2 Jahre anhalten, wo bestimmte Dinge eben nicht gefragt sind und die Investoren einen Bogen drum machen.
Ganz ohne Geduld geht's eben nicht, zumindest nicht beim Anlegen und Investieren. Beim Spekulieren ist die Geduld ein bisschen weniger vonnöten. Das war mir heute mal wichtig, dass wir ein bisschen mehr einen Bezug hergestellt haben, auch zum Portfolio. Sonst sind wir ja doch sehr, sehr allgemein bei den Kapitalmärkten. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen geholfen und gefallen. Wir sehen uns dann im Juli wieder, wenn wir die Entwicklung des zweiten Quartals versuchen einzuordnen und nach vorne blicken. Bis dahin vielen Dank dir, lieber Bert, fürs Einordnen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen von Flossbach von Storch wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.